Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater. Unsere heutigen Gäste sind Giulietta von Salis, Psychologin und Psychotherapeutin.
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehen wir einerseits die Überforderung, die Überlastung der Versorgung, andererseits eine sehr große Vereinzelung und Räume zu schaffen, wo man sich trifft und gemeinsam etwas erarbeitet, ist eigentlich von großer Aktualität. Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Engagement, es geht nicht schnell, aber es ist doch eine schöne Arbeit.
Ebenfalls bei uns ist Dr. Med Katrina Lötscher, Psychiaterin und Psychotherapeutin.
Wenn wir uns überlegen, wie sich die Welt entwickelt, oder es gibt, die Veränderungen sind unglaublich schnell und viel und häufig überfordernd, und auch hier ist eigentlich dieses Denken der operativen Gruppe sehr hilfreich, weil wir haben auch Instrumente, wie wir uns an Veränderungen anpassen können.
Gastgeberin ist die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Med Rosila Bachmann.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte, in dieser Folge besprechen wir das Konzept der operativen Gruppen, eine Form der psychodynamischen Gruppenpsychotherapie, die versucht, die unbewussten Prozesse und Veränderungswiderstände der Gruppe gegen ihre eigene Arbeit bewusst zu machen und zu klären und somit zu verstehen. Ich habe dafür zwei interessante Gästinnen bei mir. Giulietta von Salis, du bist Fachpsychologin für Psychotherapie, und Dr. Med Katrina Lötscher, du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ihr beide beschäftigt euch schon seit längerem mit operativen Gruppen. Ihr führt Ausbildungsgruppen seit 2019 und wendet dieses Konzept in unterschiedlichen Kontexten an. Giulietta, du bist Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Operative Gruppen und leitest als eidgenössisch anerkannte Fachpsychologin für Psychotherapie am Marie-Meyerhofer-Institut für das Kind den Bereich Psychologie, und du bist Mitglied der Geschäftsleitung. Und du, Katharina, bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, bist Mitglied bei der Arbeitsgruppe Operative Gruppen und hast mit Giulietta zusammen auch vor kurzem eine extrem interessante Publikation geschrieben, wo ihr wirklich sehr bildhaft und nachvollziehbar dieses Konzept nahebringt und verständlich erklärt, was das bewirken kann. Du hast lange die ärztliche Leitung des Standorts Heliostraße der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich mit Ambulatorium, Tagesklinik und Nachtklinik geleitet. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Wie sitzt ihr genug nahe zum Mikrofon? Nicht zu weit zurücklehnen.
Hoffentlich hört man uns.
Also ich höre euch sehr gut, genau. Könntet ihr kurz von eurem Werdegang erzählen, wie ihr, man muss dazu auch sagen, ihr kennt euch schon sehr lange, aber wie ihr gemeinsam dann auf diese Spezialisierung auf operative Gruppen gekommen seid? Wie hat sich das zusammengefügt?
Ich muss sagen, ich habe das schon ein bisschen in die Wiege mitbekommen, weil meine Eltern haben dieses Konzept dank Armando Bauleo in die Schweiz geholt, mit anderen Kolleginnen zusammen. Und seit ich sehr jung bin, höre ich immer wieder von diesen operativen Gruppen. Als Kind habe ich das recht komisch gefunden. Und zwar kam es mir vor, wie wenn die Erwachsenen sich streiten wie die Kinder in der Schule. Das habe ich sehr speziell gefunden. Ich habe dann aber Literaturwissenschaften studiert und in der Filmproduktion gearbeitet. Und da wurde mir sehr schnell klar, dass da so viele zwischenmenschliche Sachen geschehen und ich drinstecke und eigentlich mir Werkzeuge fehlen, um das zu verstehen. Ich habe dann Psychologie studiert und auch eine Familie gegründet. Und ich glaube, diese verschiedenen Einflüsse haben mich dazu bewegt, mit Familien zu arbeiten in der Kinderpsychiatrie, also Pflegefamilien, mit platzierten Kindern im Kinderschutzsystem zu arbeiten und auch mit schwer traumatisierten Kindern in einer Sonderschule. Und da sind eigentlich die Themen Kind, Familie, Gesellschaft immer sehr zentral. Und auch, was mache ich als Psychologin, Psychotherapeutin in diesem System. Und meine jetzige Arbeit am Marie-Meyerhofer-Institut für das Kind, du hast es gesagt, da arbeite ich weiterhin auch im Kindesschutz. Und auch da geht es um das Kind in seiner Familie, in der Gesellschaft. Und diese Gruppenphänomene bewegen mich stark jeden Tag.
Bei mir war es auch das Bedürfnis, die Gruppenprozesse einfach besser zu verstehen. Das ist immer deutlicher geworden. Ich habe, du hast gesagt, Medizin studiert und dann meine Facharztausbildung in der Psychiatrie gemacht, Psychiatrie und Psychotherapie, und auch sehr lange in der Sozialpsychiatrie gearbeitet und dort auch gemerkt, dass ja natürlich die Individuen nicht für sich stehen und auch die psychisch Kranken immer in einem Kontext leben und in einem Kontext krank werden. Und dass es einfach dieses Zusammenspiel ist zwischen individueller Prädisposition und sozialem Umfeld, das dann auch in der Therapie sehr relevant wird. Das einerseits, aber dann auch durch die psychoanalytische Psychotherapieausbildung. Auch dort wird ja sehr deutlich, dass die Entwicklung eines Menschen immer in einem sozialen Kontext stattfindet. Und das ist so der Hintergrund oder auch, was mich vielleicht anspricht an diesem Konzept der operativen Gruppe, dass es immer darum geht, diesen sozialen Kontext mit einzubeziehen. Und dann wurde es immer wichtiger für mich auch in allen möglichen Gruppen, in denen ich mich bewege. Ich glaube, das geht uns allen so. Wir bewegen uns immer in einem sozialen Gefüge und in Gruppen. Und ich hatte wie den Wunsch, das einfach besser verstehen zu können. Und zwar nicht nur, was auf der Oberfläche passiert, sondern was in den Gruppendynamiken immer ja auch aktiv ist.
Ich habe nicht erwähnt, aber es fällt mir jetzt gerade auf, dass ihr beide psychoanalytische Psychotherapeutinnen seid, das aus dieser Richtung kommt. Und diese operativen Gruppen, das ist auch ein Konzept aus der Psychoanalyse, psychodynamische Psychotherapie, Gruppenpsychotherapie. Wie definiert ihr die operative Gruppenarbeit? Wie seht ihr da die Abgrenzung zu klassischen analytischen oder psychoedukativen Gruppen?
Das Konzept geht auf Enrique Pichon-Rivière zurück. Er ist 1907 in Genf geboren und als er nur 3 Jahre alt war, ist seine Familie nach Argentinien ausgewandert. Dort hat er sich als Mediziner und Psychiater ausgebildet und war einer der Mitbegründer der Psychoanalytischen Vereinigung Argentiniens, die auch von der IPA Mitglied war. Und er hat ein sehr großes Interesse für Sozialforschung, Sozialpsychologie, und er hat dann auch verschiedene Schulen gegründet, sozialpsychologische Schulen, zum Aktionsforschung betreiben, zum soziale Phänomene zu untersuchen, aber natürlich auch in der Psychiatrie begründet. Einerseits gibt es so einen Gründungsmythos, dass er als Psychiater und Leiter einer psychiatrischen Klinik in der Not war, weil viele Angestellte gestreikt haben und er trotzdem Jugendliche betreuen musste und dann mit den Kranken Gruppen gebildet hat. Und es stellte sich heraus, dass die Kranken sehr gut Bescheid wissen über ihre Bedürfnisse und wie man andere auch betreuen kann und dass das eigentlich ein gelungenes Experiment aus der Not war. Und was mich auch eigentlich sehr beeindruckt, ist, er hat Teamsitzungen eingeführt für Pflegende. Und dadurch, dass die Pflegenden besprochen haben, wie sie sich um psychotische Patienten kümmern, das Wissen, das sie haben, explizit wurde und als Wissen überhaupt anerkannt wurde. Also das sind so ein bisschen die Gründungsgeschichten zur operativen Gruppe.
Ja. Sehr spannend, weil ihr das ja auch gut beschreibt in eurer Publikation, dass dieses implizite Wissen in der Gruppe dann so gemeinsam benannt wird auch, oder greifbar wird.
Also du hast noch gefragt, wie die Abgrenzung zu anderen psychoanalytischen Gruppentheorien ist, und das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Überschneidungen. Die Entwicklung der operativen Gruppen, haben wir gehört, fand in Argentinien statt, aber natürlich in enger Beobachtung auch der Entwicklungen in England. Also Bion hat zur gleichen Zeit seine Gruppentheorien entwickelt und man kann das gar nicht so ganz genau unterscheiden. Es gibt einige spezifische Unterschiede, auf die werden wir dann noch zu sprechen kommen, aber das Hintergrunddenken ist, glaube ich, sehr ähnlich und geht von ähnlichen Prozessen aus, die in Gruppen stattfinden.
In welchen klinischen Settings oder in welchen Settings, jetzt mal ganz allgemein, wendet ihr diese Methode primär an oder wo ist sie euch am nächsten im Alltag, in eurem beruflichen Alltag?
Ich denke, ich brauche dieses Setting oder diese ja, diese Haltung auch zu Gruppen, zum Gruppengeschehen in eigentlich in allen Gruppen, in denen ich arbeite, eben was erwähnt, in einem Vorstand, das ist auch eine Gruppe, da muss man gemeinsame Entscheidungen treffen, aber auch als Supervisorin ist es für mich wichtig, dieses Konzept irgendwie mitzunehmen oder auch im Unterricht ist es sehr hilfreich, wenn da greife ich oft auf diese Theorien auch zurück. Vor allem dann, wenn es irgendwie Störungen gibt, wenn es schwierig wird, dann hilft mir das sehr, auch theoretisch das zu fassen und dann entsprechend auch die Gruppen zu begleiten. Und gleichzeitig, das habe ich vorher schon angetönt, ist es auch so diese Haltung oder diese Vorstellung von psychischer Krankheit, die mich eben auch in den Einzeltherapien begleitet, wo immer wieder sehr deutlich wird auch, dass die Menschen in einem sozialen Kontext leben. Und das ist dann nicht so, dass ich das operative Gruppenkonzept irgendwie anwende, aber es ist ein Denken, das mich schon dann auch prägt bei dieser Arbeit.
Ja, wir werden auf die einzelnen Elemente des Konzepts eingehen. Mhm. Es ist ein einfaches Konzept schlussendlich und es gibt große Orientierung in der Arbeit, sowohl in zum Beispiel Supervisionen, Gruppensupervisionen, als auch in unseren Tätigkeiten. Du hast es gesagt, Kathi, in Vorstandssettings, mhm, also in berufspolitischen Gruppen, als auch zum Beispiel in der Familientherapie, Familienberatung. Das sind so einzelne Orte und in allen Settings, wo es darum geht, etwas zu lernen oder zu lehren, ist es nützlich.
Wenn wir vertiefen, was ist das Konzept eigentlich im Kern, was ist der Begriff des Operativen? Für viele ist dieser Begriff ja etwas abstrakt, operativ. Was bedeutet das genau?
Also vielleicht kann man ganz simpel sagen, operativ bedeutet eigentlich aufgabenorientiert, mhm, und produktiv. Also wenn eine Gruppe operativ ist, dann ist sie produktiv. Das ist so die ganz einfache Version.
Mhm. Ich würde ergänzen, sie ist kreativ, mhm, wenn sie operativ ist. Und alle Gruppenmitglieder werden einbezogen mit ihren spezifischen Fähigkeiten oder Eigenschaften. Alle Beiträge sind wertvoll, wenn es operativ läuft. Es gibt kein richtig und falsch. Und es gelingt, Hindernisse, die immer auftauchen in jeder Zusammenarbeit oder Arbeit zu verstehen und zu überwinden. Und es gibt eine Verknüpfung zwischen Kognition und Emotion. Das sind so vielleicht die Merkmale von operativem Arbeiten.
Die Verknüpfung, die findet dann statt im Sinne, dass das für die Gruppe bewusst wird, was jetzt auf der emotionalen Ebene geschieht. Und dann durch das kognitiv erfasst wird, oder wie?
Ja,
wie ist also, der Prozess?
Armando Bauleo, den du erwähnt, mhm, hast, der ebenfalls von Argentinien nach Europa, oder nicht ebenfalls, er ist geflohen vor Argentinien, mhm, von Argentinien. Mhm. Bichon Rivière ist dort geblieben. Mhm. Bauleo spricht so von einem Ablauf, der sich immer wiederholt. Den nennt er Information, Emotion, Produktion. Also eine neue Information, eine Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, produziert Emotionen. Und es geht darum, diese zu verstehen und in Zusammenhang zu stellen mit der Aufgabe und der notwendigen Veränderung, die man vornehmen muss, um die Aufgabe zu lösen, um operativ zu werden. Und das ermöglicht dann eine Kognition und eine Produktion, mhm, etwas Neues.
Könnt ihr mehr über das Konzept der Aufgabe sagen? Also du hast vorhin von Aufgabe für die Gruppe gesprochen. Kann man das wie als Zielsetzung verstehen? Aufgabe, wohin will die Gruppe? Was will sie lösen? Welche Aufgabe will sie lösen?
Vielleicht kann man schon sagen, dass das etwas Spezifisches für das Konzept der operativen Gruppe ist, mhm, diese Aufgabenbezogenheit. Also es geht immer um eine Aufgabe. Und eine Gruppe ist dann eine operative Gruppe, wenn sie sich primär um eine Aufgabe, mit einer Aufgabe beschäftigt. Und das ist schon eigentlich der Kern des Konzepts. Und dass dann auch die Emotionen, die auftauchen, wie wir gehört haben, und dass das Lernen, das geht, das ist immer aufgabenbezogen. Und auch das Verständnis der Gruppenprozesse läuft entlang dieser Aufgabe. Und eben die Gruppe ist wie dann operativ, wenn sie sich wirklich mit der Aufgabe beschäftigen kann.
Und was kann ein Hindernis sein, um sich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen?
Hindernisse tauchen dann auf, wenn die Gruppenmitglieder merken, es gibt vielleicht eine explizite Aufgabe, also eine Gruppentherapie, man ist da, um, damit es einem besser geht. Aber sehr schnell merkt man, wenn man sich darüber unterhält, warum sind wir jetzt hier zusammen? Was ist unsere Gruppe? Dass das Verständnis der Aufgabe ganz unterschiedlich ist, dass also jedes Gruppenmitglied mit einer leicht unterschiedlichen Auffassung der Aufgabe da ist und es braucht eine Verständigung darüber. Man muss wie eine gemeinsame Sprache finden darüber, was ist denn unsere Aufgabe und wie möchten wir sie angehen. Und das ist ein Hindernis, dass man merken muss, aha, ich habe eine Idee, die passt nicht ganz zusammen mit den Ideen der anderen. Ich muss sie loslassen und ich muss zulassen, dass andere Personen andere Ansichten haben. Und das ist ein Verlust, gegen den wir uns eigentlich meistens sträuben, anfänglich.
Also es ist nicht, dass eigentlich alle verschiedenen Ansichten und Prägungen, die diese Ansichten kreieren, integriert werden müssen für die Aufgabe. Es gibt auch die Option, dass man als Individuum in der Gruppe sagt, nein, also ich merke, da gibt es gar keinen Abgleich, ich verzichte jetzt mal auf meine Idee der Aufgabe. Ist das auch ein Prozess, der in so einer Gruppe wichtig wäre?
Ja, ich glaube, es geht eben genau darum schon. Ich glaube, es ist sehr wichtig, oder, dass man wie sich mit den eigenen Vorstellungen auch auseinandersetzt. Und häufig hat man auch das Gefühl, man versteht zum Beispiel ein bestimmtes Thema und denkt, das ist ganz rational, das ist ja klar, das habe ich schon immer so gesehen. Und dann kommt man in eine Gruppe und merkt, dass andere einen völlig anderen Hintergrund haben. Und dass vielleicht die gleiche Aufgabe völlig anders bewerten, anders sehen. Und das ist genau dieser Moment, wo dann eben die Emotion oder die Verwirrung dann auch aufkommt. Und natürlich man kann da nicht die ganzen eigenen Vorstellungen dann abgleichen in der Gruppe. Und da hilft vielleicht auch dieses Konzept der Aufgabe, dass man sagt, es geht nur darum, diese Aufgabe zu verstehen und nicht die ganzen Hintergründe, die man mitbringt, sondern nur in Bezug auf diese Aufgabe einen Abgleich zu finden.
Das bringt uns auch vielleicht zum Konzept des Referenzschemas. Mhm. Das ist ein wichtiger Teil des Konzeptes. Es geht darum, dass jede Person primär in seiner Familie sozialisiert wurde oder in seinem primären Umfeld. Und jede Person kommt mit seiner Bildungsbiografie, mit seinen Werten, Vorstellungen, Erfahrungen und so weiter. Und in der Gruppe, wenn sie sich trifft, wegen ihrer Aufgabe, so wird sie definiert in diesem Konzept, geht es schon darum, ein gemeinsames Verständnis der Aufgabe herzustellen. Und man spricht von einem primären oder Referenzschema, dem ECRO 1 auf Spanisch, und einem ECRO 2. Also man findet als Gruppe dann schon eine gemeinsame Sprache, das ist nötig für die Aufgabe.
Was ist ECRO 1 und was ist ECRO 2?
Also es gibt ja immer das eigene ECRO, das eigene Referenzschema, das man entwickelt hat im eigenen Leben, wie man aufgewachsen ist, wie man sozialisiert ist. Das gibt so ein Schema, wie man die Welt sieht und bewertet auch. Und da kommt jedes Gruppenmitglied mit dem eigenen Hintergrund. Und das ist das ECRO 1, wie du es gesagt hast. Und dann gibt es ein sogenanntes ECRO 2, das ist das ECRO der Gruppe, wo man sich dann eben auf Ansichten und ein Verständnis der Aufgabe dann auch einigt, letztlich in der Gruppe. Also ich finde, du hast jetzt gut gesagt, mit einer gemeinsamen Sprache finden. Das kennen wir ja von vielen Gruppenkontexten, dass man dann so wie in eine eigene Sprache kommt und sich speziell in dieser Gruppe dann verstehen kann.
Ist das ECRO 1 und das ECRO 2 auch das, was ihr erwähnt in eurer Publikation bezüglich vertikal und horizontal? Oder hat das nichts damit mit dem vertikalen Referenzschema und dem horizontalen? Oder hängt das zusammen?
Das hängt schon zusammen, indem das vertikale Referenzschema ist das, was ich mitbringe in die Gruppe. Mhm. Das bin ich, mit meinen Ansichten und meinen Neigungen vielleicht. Auch, wir sprechen nachher dann gleich über Rollen in der Gruppe. Auch meine Neigung, eine bestimmte Rolle einzunehmen in der Gruppe. Und das Horizontale ist die Gruppenebene. Und diese zwei Ebenen interagieren und treffen aufeinander. Ein Beispiel aus der Familie, wenn zwei Personen eine Familie gründen, ist es so, dass jede der zwei Personen eine eigene Familiengeschichte hat, eigene Vorstellungen von was ist richtig, was ist falsch, wie macht man das, wie sehen die Beziehungen in der Familie aus. Und wenn sie dann ein Kind bekommen, haben sie eine sehr spezifische Aufgabe und müssen eine gemeinsame Sprache finden. Und das ist ja in jeder Familie ein mehr oder weniger großes Ringen um, wie machen wir das? Was für eine Familie sind wir oder wollen wir werden? Mhm. Wie sehen wir Erziehung? Wie sehen wir alle diese Fragen, die sich Eltern stellen? Das ist so ein Beispiel oder von eigenem Referenzschema, das angepasst werden muss im Angesicht einer neuen Aufgabe.
Ich habe gehört, dass es bei den operativen Gruppen diese verschiedenen Rollen gibt. Es gibt einerseits die Gruppe mit ihrer Aufgabe und dann gibt es aber noch spezifische zugeordnete Rollen. Wie sehen die aus?
Vielleicht kann man es nochmals unterscheiden und sagen, es gibt explizite und implizite Rollen. Es gibt die klaren, expliziten Rollen, die sind eigentlich Teil des Settings. Da gibt es die Gruppenmitglieder, es gibt die Informantin, also jemand am Anfang gibt jemand eine Information, das kann in einem Lernkontext irgendein Text sein, der vorgestellt wird oder auch in der Supervision die Fallvorstellung, das ist dann die Rolle der Informantin. Und dann gibt es die spezifische Rolle der Equipe, das sind immer zwei Personen, jemand macht die Koordination und jemand die Beobachtung. Und die Koordination begleitet dann die Gruppe in der Bearbeitung der Aufgabe. Und die Beobachtung gibt eine Beobachtung zum ganzen Prozess dann am Schluss. Das sind so die definierten, expliziten Rollen als Teil des Settings. Und dann gibt es eben noch die impliziten Rollen und die sind immer auch sehr spannend, um den Gruppenprozess zu verstehen. Das sind Rollen, die wir annehmen als Gruppenmitglieder oder die uns von der Gruppe auch zugeschrieben werden. Und da kommt auch wieder das, vielleicht dieses Referenzschema dann zum Tragen. Also man eignet sich auch für bestimmte Rollen. Und Bichon Ribier hat da drei spezifische Rollen auch benannt. Die Rolle des Sprachrohrs, das ist die Person, die eigentlich für die Gruppe spricht. In der Familientherapie nennt er es auch, bezeichnet er mit dem Sprachrohr auch den kranken Patienten. Und dann gibt es die Rolle des Sündenbocks, der für alles Unangenehme und Unbequeme in der Gruppe dann auch hinhalten muss. Und oftmals auch die Rolle des Anführers, wenn man sich wünscht, dass jemand da die Führung übernimmt und einem sagt, wie es richtig ist, dann eignen sich vielleicht einzelne Gruppenmitglieder, dann diese Rolle zu übernehmen.
Der Sündenbock, ist das eine Rolle, muss man sich das so vorstellen, das ist der, der auch obstruiert oder der Widerstand leistet oder sich nicht beteiligt oder wie sieht die Rolle eines Sündenbocks aus in einer operativen Gruppe?
Also diese Rollen können sich auch ein bisschen überschneiden manchmal. Natürlich, wir reden manchmal auch vom Saboteur. Mhm. Der Sündenbock nimmt eigentlich abgespaltene Elemente auf sich. Mhm. Und es gibt die Tendenz des Ausschlusses. Also es ist vielleicht auch das Mitglied, das dann sich ausschließt oder ausgeschlossen wird aus der Gruppe, wenn man es nicht gut genug oder deuten kann oder wenn die Deutung nicht angenommen werden kann von der Gruppe. Das sind also so spaltende Elemente und abgespaltene Elemente, die auf dem Sündenbock oder vom Sündenbock getragen werden.
Also die von der Gruppe abgespalten werden, oder? Also aus diesem.
Hier zeigt sich auch die Prägung durch die Objektbeziehungstheorie von Melanie Klein, die sehr stark auch in den operativen Gruppen aufgenommen wird, mit dieser Tendenz zum paranoid-schizoiden Abspalten. Also wenn die Gruppe überfordert ist und zu viel Angst hat und die Aufgabe zu schwierig ist oder das nicht gut gehalten werden kann, dann hat die Gruppe stark die Tendenz, dann diese Angst und das Unangenehme abzuspalten und dann bietet sich manchmal auch eine Person an, in der man das dann deponieren kann. Mhm.
Also übertragen, in der Übertragung dann.
Also das kann eine Person sein, die sagt, ich werde nie gehört in dieser Gruppe, ich versuche mich auszudrücken und ihr versteht mich einfach nicht. So, und die geht dann. Dann bleibt die Gruppe mit der Frage, was haben wir nicht gehört oder also was ist unser Anteil an dieser an diesem Weggehen?
Und hier kommt dann auch die Funktion der Equipe natürlich zum Tragen. Also das ist dann die Aufgabe der Koordination, dass man diese Bewegungen auch auffängt und die Rollen benennt und diese Zuschreibungen auch eben benennen und vielleicht dann benennen kann und der Gruppe die Möglichkeit gibt, das dann auch zu verändern. Also was vielleicht auch wichtig ist, diese Rollen, die passieren immer, das gehört dazu in jeder Gruppe und wichtig ist, dass sich keine Stereotypien entwickeln. Also wenn es immer gleich ist und immer die gleiche Person die unangenehmen Anteile in sich aufnehmen muss, dann kann es zu so Spaltungsphänomenen kommen. Und durch die Deutung der Koordination und Beobachtung ist es dann auch möglich, dass eben die Rollen flexibel zugeteilt werden und angenommen werden und dass sich da immer wieder eine Veränderung zeigen kann.
Das ist eigentlich auch für das Individuum in der Gruppe interessant, auch eine andere Rolle annehmen zu können, oder? Nicht die, die man über Jahre immer eingeübt hat. Das kann auch sehr viel auslösen.
Ja, das ist ja auch sehr therapeutisch, irgendwie andere Rollen dann einnehmen zu können. Oder Rollen eben nicht annehmen zu müssen, die man sonst immer schnell genommen hat.
Also der Informant oder die Informantin, das ist eine Rolle, habe ich das richtig verstanden. Dann gibt's die Koordinatorin oder der Koordinator, das ist eine weitere Rolle. Und der Beobachter ist noch eine weitere Rolle. Wenn ihr eine Gruppe leitet als erfahrene Therapeutinnen, in welcher Rolle seid ihr da als Therapeutinnen?
Also wir sind oft die Equipe, manchmal auch die Informantinnen, je nachdem. Wenn wir von einer Supervisionssituation ausgehen, dann bringen die Gruppenmitglieder oft die Information, also einen Fall zum Beispiel. Und die Rolle des Koordinators ist diejenige, die Gruppe bei der Arbeit an der Aufgabe zu beobachten und zu begleiten. Und hier ist sehr wichtig, dass die Aufgabe der Gruppe ist eine andere als die Aufgabe der Koordination. Also es ist nicht als Koordinator oder Koordinatorin ist es nicht meine Aufgabe, die Gruppenaufgabe zu lösen oder an der Gruppenaufgabe mitzuarbeiten. Das macht die Gruppe selber. Ich reguliere das Angstniveau, das ist eine wichtige Rolle. Ich versuche das zu regulieren.
Indem du das benennst oder?
Indem man es benennt, indem man es wieder der Gruppe zurückgibt. Also wenn einzelne Personen starke, emotional aufgeladene Sachen in die Gruppe bringen, dann deutet man das auf Gruppenebene als Gruppengeschehen. Wenn zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr lange Stille eintritt, da kann man das auch aufgreifen, sich überlegen, was hat das zu tun mit der Aufgabe und so weiter. Also hier kann man eingreifen und versuchen, so gut wie möglich das Angstniveau anzupassen. Es soll nicht zu klein sein, dass alle einschlafen. Es soll nicht zu groß sein, dass alle wegrennen.
Aber also das ist eine wichtige Emotion, oder? Die Angst jetzt auch, dass man wie aus dieser Komfortzone auch, also dass die Angst wahrnehmbar ist und auch bewusst gemacht wird, aber dass auch eine Bewegung durch diese Angst entsteht. Verstehe ich das richtig? Also dass ihr das auch wirklich benennt und aufgreift als Koordinatoren zum Beispiel, Koordinatorin. Ja.
Und es geht ja auch immer darum, das irgendwie bewusst zu machen, auch in der Gruppe. Wir gehen immer davon aus, es gibt diese manifeste Ebene an der Oberfläche, eben die Aufgabe, alle sind sich einig, was man zu tun hat. Und dann gibt es immer auch die latente Ebene, wo eben ganz viel passiert von diesen Emotionen und Ängsten. Und das ist dann auch die Aufgabe der Koordinatorin, das zu deuten in Bezug auf die Aufgabe. Also wo ist da, wo gibt es Latentes, das irgendwie vielleicht greifbar wird?
Und die Equipe sind die drei Rollen, also Beobachterin, Koordinatorin und Informantin oder nur Informantin und Koordinatorin? Sind alle drei Equipe?
Das kann man relativ flexibel handhaben. Ja. Man kann auch in einer Therapiegruppe zum Beispiel einen Film schauen und dann, das ist dann die Information und dann kann die Equipe aus Koordinatorin und Beobachterin bestehend die Gruppendiskussion begleiten. Armando Bauleo hatte keinen Beobachter dabei. Er hat selber Koordination und Beobachtung gemacht. Also ich glaube, wichtig ist, es gibt diese Rollen. Man kann sich überlegen, was braucht es je nach Situation, je nach Aufgabe und das definieren dann.
Und es ist schon sehr hilfreich, wenn man zu zweit ist, also als Koordinatorin und Beobachterin. Aber die Realität ist halt oft anders. Also in Supervisionen kann man nicht zu zweit gehen in der Regel. Da gibt es einfach den Auftrag für eine Supervisorin und dann, ja, wie Giulietta gesagt hat, dann macht man das irgendwie flexibel und versucht, dieses Denken auch mitzunehmen in die Gestaltung der Gruppe.
Und in einer Supervision ist es ja auch gut möglich, dass das Team, das man supervidiert, wenn es eine fallbezogene Supervision ist in einem klinischen Setting, dass das Team eigentlich die eine Aufgabe sagt, das ist die Aufgabe für die Gruppe, aber es gibt noch eine andere Ebene, um was es eigentlich wirklich geht. Das ist ja auch oft der Fall, oder? Dass die Gruppe selbst die Aufgabe definiert, aber darunter liegt eigentlich noch eine andere Aufgabe.
Ja, ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Also die Aufgabe ist ja in einer Fallsupervision, dass man den Fall gemeinsam bespricht. Mhm. Das ist sehr klar und funktioniert ja häufig auch sehr gut. Aber die latente Aufgabe oder die Aufgabe, von der man nicht explizit spricht, dann ist ja, dass das Team zusammenarbeiten muss und dass es auch eben Geschichten gibt außerhalb dieser Fallsupervision oder Rollenzuschreibungen. Und wenn alles gut läuft, dann muss man das nicht explizit deuten, aber wenn es zu Schwierigkeiten gibt oder so zu starren Stereotypenrollen auch, dann hilft es schon, dann das auch zu benennen. Mhm. Obwohl das dann wiederum, ja, das wäre dann eine Teamsupervision, wenn es wirklich um diese Themen geht.
Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich supervidiere Säuglingsbeobachtungsgruppen. Das ist ein Teil der Ausbildung oder kann Teil sein der Ausbildung zur Psychotherapeutin. Da ist es sehr nützlich, wenn man, also das Team kommt zusammen oder die einzelnen Kandidatinnen kommen zusammen, lesen ihre Protokolle, die sie aufgeschrieben haben, nachdem sie in der Familie das Kind beobachtet haben. Und da gibt es sehr viele Bewegungen in diesen Kleingruppen. Zum Beispiel gibt es diejenigen, die kritisch sind mit den Eltern, oder das sind nicht immer dieselben Personen, aber Stimmen der Gruppe, oder diejenigen, die sich stark mit dem Baby identifizieren, oder diejenigen, die schwarz sehen, die hoffnungslos sind. Das sind lauter so emotionale Bewegungen, die sind ganz üblich. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass im Setting, wenn man das abgemacht hat, zu beobachten und der Gruppe rückzumelden, dann lernt sie noch viel mehr als die einzelnen Babys zu betrachten. Mhm. Sie lernt, dass die emotionale Resonanz, die da mitschwingt, wenn man in dieser Position Säuglinge in ihrer Familie beobachtet. Und es ist ein einfaches Konzept und man kann sehr gut Gruppenmitglieder als BeobachterInnen einsetzen. Das mache ich gerne. Mhm. Das funktioniert sehr gut und das macht viel Spaß.
Gibt es von eurer Seite her spezifische Indikationen für operative Gruppen bei Patienten mit psychischen Erkrankungen? Also gibt es Störungsbilder, wo dieser Ansatz kontraindiziert ist oder besonders wirksam, oder ist das zu vereinfacht, so zu fragen?
Also ich glaube, wir können nicht von Indikationen für einzelne Patienten sprechen, sondern mehr für Gruppen. Also es gibt so Gruppenindikationen. Und ich glaube, eben wie Giulietta gesagt hat, es ist sehr breit anwendbar. Und immer wenn man etwas lernen möchte, dann ist die operative Gruppe dieses Settings sehr geeignet. Vielleicht, wo es nicht geeignet ist, ist, wenn eine Gruppe, zum Beispiel ein Team, wirklich Entscheidungen treffen muss. Also, und es auch eine Hierarchie gibt im Team. Es gibt Abstufungen. Jemand hat mehr zu sagen am Schluss als andere oder muss mehr Verantwortung tragen. Und wenn man da zu handfesten Entscheidungen kommen muss, dann ist dieses Setting nicht geeignet. Mhm. Dann braucht es vielleicht etwas anderes, um wirklich dann zu diesem Schluss zu kommen.
Also, es ist eigentlich ein sehr demokratisches Setting, oder? Also jeder Beitrag ist wichtig und also das ist ein Zusammenfügen. Und das ist jetzt ganz interessant, was du sagst. Das ist jetzt für eine ein Kaderteam in einer Reorganisation einer Firma, wo aber noch der CEO drin ist, wahrscheinlich ist, also da müsste dann einfach von seinem Thron steigen und sagen, gut, wir sind jetzt wirklich auf einer demokratisch gleichen Ebene, alle Gruppenmitglieder, und versuchen, das gemeinsam zu erfassen, was jetzt da uns bewegt oder was uns ängstigt oder, ja. Aber das mit der Hierarchie ist ein wichtiger Hinweis, weil es ist eigentlich sehr, so wie ihr das beschreibt, ist das ein sehr demokratischer Prozess auf Augenhöhe aller, oder? Also man stimmt sich ab.
Es ist auch ein sehr geeignetes Setting, um eben genau diese Machtstrukturen zu hinterfragen und die Institutionen zu hinterfragen. Und wenn man dann wirklich in so einem hierarchischen Setting Entscheidungen treffen muss, ist das nicht geeignet, um nachzudenken. Aber das Hinterfragen der Strukturen ist sehr geeignet und kommt vielleicht auch aus der Geschichte der operativen Gruppe in Lateinamerika auch. Es war eine große Auseinandersetzung auch mit Marxismus, mit der Frankfurter Schule. Dann, ja, Armando Bauleo ist geflüchtet von der Militärdiktatur. Also das hat schon sehr viel auch zu tun mit dem Konzept.
Genau. Also wenn jemand am Schluss entscheidet, dann braucht es keine Gruppenarbeit. Aber in verschiedenen Settings ist es schon möglich, Themen zu erarbeiten in diesem Setting, also an etwas zu erarbeiten, gemeinsam etwas zu lernen, herauszufinden, zu forschen, ist sehr geeignet.
Auch Prozesse besser zu verstehen von einer Institution oder das, was du als Beispiel am Anfang gebracht hast mit der Psychiatriestation, mit den psychotischen Patienten und zu fehlendes Personal, und dann bezieht man die Patienten mit ein, weil sie kennen ja ihre Art der Erkrankung am besten und versucht so dieses implizite Wissen zusammenzubringen. Also das würde eigentlich auch heißen, also auch stationär auf einer Station, vielleicht auch auf einer Psychotherapiestation, es gibt keine Kontraindikation für diese Arbeit. Es geht darum, dass klar ist für die Gruppe, was die Aufgabe ist, dass man sich dort einigt.
Ich kann vielleicht von zwei Situationen besprechen, die nicht meine eigenen Arbeiten sind, aber Arbeiten von anderen Personen. Es gab zum Beispiel eine Arbeit von Elisabeth von Salis und Kolleginnen und auch ein Buch darüber, das heißt Überleben. Das wird dann in den Shownotes, glaube ich, aufgeführt. Da ging es darum, dass Betroffene von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen in der Schweiz sich zusammengefunden haben mit dem Ziel, das Erlebte sichtbar zu machen und spürbar zu machen für ein breites Publikum. Und da muss man sich vorstellen, das sind sehr stark traumatisierte Personen, die sich oft in einer oder meistens immer wieder wiederholt in einer Opferrolle befanden. Und dieser Schritt, da die Rolle zu wechseln, aktiv zu werden, etwas miteinander zu produzieren, das ihr Erleben sichtbar macht, war eine sehr spannende Arbeit und natürlich auch sehr belastend mit Abgängen. Aber eine Gruppe hat dann schlussendlich eine sehr sehenswerte Ausstellung gemacht. Oder ein anderes Beispiel ist die Forschungsgruppe Kreativwerkstatt. Die wird von Irina Bühler geführt und wurde von Erich Graf initiiert in Basel. Das sind Personen, die in einer geschützten Werkstatt arbeiten, die IV-Rente beziehen und die sich auch seit mehr als 10 Jahren in einer Forschungsgruppe zusammenfinden und darüber nachdenken, was das bedeutet, mit einer Behinderung zu leben, und auch das sichtbar machen. Also die haben auch Auftritte, Ausstellungen gemacht, ein Buch produziert, die geben Vorlesungen, wenn sie eingeladen werden. Das ist gar nicht so selbstverständlich, weil sie werden meist nicht eingeladen, auch wenn es um Inklusion geht. Genau, also das sind verschiedene Arten von Personen, die sehr profitiert haben, würde ich jetzt mal behaupten, von diesem Setting.
Und die Aufgabe war jetzt zum Beispiel bei dieser Kreativwerkstatt für die Gruppe ihr Lebensthema mehr sichtbar zu machen, also wie es für sie ist, mit dieser Art von Einschränkung zu leben.
Ganz genau, ja.
Also es war dann klar für die Gruppe, das ist die Aufgabe.
Das war ihre Absicht.
Das war ihre
Absicht. Für das haben sie sich zusammengefunden,
genau.
Und jahrelang sich getroffen und gearbeitet.
Ja. Welche Rolle spielt die therapeutische Haltung der Leiterin oder der Koordinatorin? Ist es wichtig, dass man psychoanalytische Psychotherapeutin ist, oder können das auch systemische Psychotherapeuten oder Verhaltenstherapeuten machen? Spielt das eine Rolle?
Also ich glaube, es muss auch nicht eine Psychiaterin oder ein Psychologe sein, der diese der operative Gruppen macht und koordiniert. Das ist sehr breit und sehr heterogen. Ich würde auch nicht von Gruppenleitung sprechen.
Ja. Also eben, das ist schon fast wieder zu hierarchisch eigentlich. Oder?
Ja, also vielleicht geht es wirklich auch um den, also als Haltung, um den Umgang mit Wissen, also die Koordination und Beobachtung, die Equipe, dass sie nicht die Träger des Wissens, sondern das Wissen ist in der Gruppe. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Haltung auch. Also das finde ich auch in der Psychiatrie wahnsinnig wichtig. Wir wissen es nicht besser als unsere Patienten. Wir erforschen gemeinsam, worum es geht und wo die Probleme sind und welche Lösungen möglich sind. Und ich glaube, mit dieser Haltung gehen wir auch als Koordinatorin und Beobachterin in die Gruppe und lassen die Gruppe auch hier das Wissen mobilisieren.
Das ist eine einsame Aufgabe. Darum ist es sehr schön, wenn man zu zweit ist als Equipe, weil man auch nicht Besitzer des Produkts ist. Also wenn die Gruppe etwas erarbeitet, dann gehört das der Gruppe und nicht der Equipe. Und das muss man aushalten können. Super. Und darum braucht es schon eine Schulung und Erfahrung und Supervision, um das dann stemmen zu können.
Das erfordert ja eine hohe Aktivierung und Strukturierung, also für die Gruppe auch. Also schlussendlich, man muss sich in dieser Gruppe dann irgendwie finden, besprechen können. Du hast am Anfang beschrieben, dass du erlebt hast, dass man sich streitet. Gibt, wo sind Grenzen? Eben, dass jemand einen Ausschluss oder jemand geht, das ist eine Schwierigkeit, oder? Da geht ja wie ein Teil des Wissens auch weg, das ja wichtig wäre für den Prozess der Gruppe, um das wahrzunehmen und zu verstehen. Wie geht ihr vor, wenn in einer Gruppe starke Widerstände sind oder Regressionen sind oder aggressive Impulse, die auch eventuell eben diesen Gruppenprozess gefährden können?
Ich glaube, genau für diese Fragestellung ist das Setting der operativen Gruppe besonders geeignet. Also wir haben Instrumente, um mit diesen Bewegungen auch umzugehen. Also da, ich meine, es gelingt nicht immer. Wir können es versuchen und manchmal gelingt es, manchmal kommt es trotzdem zur Auflösung der Gruppe oder zu Abspaltungen oder ja, zu Streit, wie auf dem Pausenplatz, wie du gesagt hast. Ja, aber eigentlich haben wir die Instrumente, um mit diesen Themen umzugehen. Also wir können das Angstniveau versuchen zu regulieren. Wir können diese paranoiden Zustände versuchen zu verstehen. Wir können die Emotionen auch benennen. Und das ist eigentlich genau die Aufgabe dann auch der Koordination, zu schauen, was passiert jetzt in der Gruppe. Und hilfreich ist ja auch, dass man dann eben nicht einzelne Gruppenmitglieder bei denen deutet, sondern man deutet immer in der Gruppe und immer in Bezug auf die Aufgabe. Und das ist dann auch wieder sehr viel besser erträglich, als wenn eine Einzelperson, ein Gruppenmitglied dann eben auch so Deutungen aushalten muss.
Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ihr auch beschreibt, ja. Dass man nicht aufs Individuum deutet oder aufs Individuum geht. Aber das ist anspruchsvoll, das stelle ich mir anspruchsvoll vor. Wenn ein Individuum der Gruppe ganz viel Aggressivität oder Regression in die Dynamik bringt und man deutet das für die Gruppe, das ist sicher sehr anspruchsvoll auch.
Ja, also ich glaube, die Equipe leidet ihrerseits unter erheblichen Ängsten. Das ist schon so.
Es ist ja auch so, wie er das beschreibt, alle stellen sich dieser Aufgabe für die Gruppe, oder? Es geht nicht um einen eigenen Erfolg oder koordiniert man das jetzt besonders schön? Ist jemand ein guter Anführer in der Gruppe oder was auch immer? Sondern es geht immer eigentlich um dieses auch übergeordnete Ziel, oder? Und das, ja, das löst sicher sehr viel aus. Aber ich glaube auch, wir lernen in jeglicher Gruppe. Wir lernen in Paarbeziehungen, in Familienbeziehungen. Wir lernen einfach sehr viel über diese Beziehungen, oder? Deswegen ist das Gruppenkonzept natürlich, also ich denke, das ist hochinteressant, wie er das auch beschreibt, oder? Wie Lernen da entstehen kann, oder?
Und ich finde es spannend, oder was du gesagt hast, es kann eine
ganz schreckliche Zumutung sein, wenn man sich diesen Ängsten stellen muss und wenn man irgendwie eben sich dieser Auseinandersetzung in der Gruppe im Abgleich mit den eigenen Erfahrungen stellen muss. Aber es ist auch unheimlich entlastend. Also die Momente, in denen man merkt, es kommt nicht auf mich als Einzelperson jetzt so drauf an, sondern vielleicht möchte ich etwas sagen, aber ein anderes Gruppenmitglied hat es bereits gesagt. Mhm. Und das sind auch sehr, eben ich finde wirklich entlastende Momente, in denen man nicht so auf sich allein gestellt ist und alles selber lösen muss und selber besonders gut sein muss.
Ja, auch ist es spannend, wenn die Emotionen auftauchen. Also ein großer Ärger eines Gruppenmitglieds, wo ich vielleicht dabei bin und denke, das habe ich bei mir jetzt gar nicht wahrgenommen, wenn jetzt eine Deutung kommt auf Gruppenebene. Wenn man sich dann aber ein bisschen damit befasst, merkt man doch, eigentlich macht mich das auch sehr ärgerlich. Aber ich bin mich gewohnt, zum Beispiel, dass ich den Ärger schnell beiseite schiebe und so weiter. Das sind schon sehr spannende Lernprozesse. Ja. Und ja, eben, man versucht als Equipe das gut zu halten und es gelingt oder es gelingt manchmal auch nicht.
Aber auch das Nicht-Gelingen ist ja auch ein Lernen. Man lernt dann, dass es nicht ging und warum es vielleicht für jeden dann auch, es kann ja auch sein, dass jeder da auch etwas daraus lernt, dass diese Rollen so eingraviert sein können, dass jemand immer der Sündenbock ist und nicht, dass diese Rolle rauskommt und die aus der Gruppe geht. Wenn das dann so im Extrem ist, in dieser Form nochmals erlebt wird, wie es vielleicht die ganzen Jahre in der Schule war, kann es ja auch etwas auslösen und bewegen.
Das ist übrigens sehr spannend. Die Schule ist immer in jeder Gruppe, im operativen Gruppensetting ein großes Thema, sehr prägend, oder wo wir Gruppenerfahrungen gemacht haben, wo wir sehr viel gelernt haben, außer den Stuhlstoff.
Ja, genau.
Und das ist immer, das ist eine Konstante in diesen Gruppen. Ja. Das kommt immer hoch, ja.
Das ist ja auch enorm, was in dieser Zeit, wo Kinder und Jugendliche in die Schule gehen, was auf dieser Ebene alles passiert. Und was sie auch bewegt, und dann verändern sie sich noch in der Pubertät. Also deswegen bleibt das wahrscheinlich auch so intensiv hängen. Ihr sagt ja auch in eurer Publikation, keine Veränderung ohne Widerstand, oder? Und das ist ja auch die Psychoanalyse, das ist wirklich ein wichtiges Thema auch in der Psychoanalyse, aber gerade in der Gruppe, wo diese Veränderungen ja eine Aufgabe sind, die Aufgabe, die Veränderung benötigt. Und ihr habt vorhin erwähnt, dass es diese Stereotypien gibt und die Widerstände und diese Stereotypien, damit habe ich schon richtig verstanden, damit meint ihr, der Sündenbock ist eine Stereotypie, der Anführer, der Sprachrohr, kann man das so sagen? Oder sind das nicht unbedingt, das sind das Rollen oder Stereotypien?
Also ich glaube, die Stereotypie bezieht sich darauf, wenn die Rollen nicht wechseln.
Ah,
wenn
genau.
immer die gleichen Gruppenmitglieder, diese Rollen innehaben und es keine Flexibilität gibt in den Rollen. Das sind Stereotypien.
Und auch Ideologien, die vorherrschen und die uns gar nicht bewusst sind. Mhm. Also zum Beispiel in einer Lerngruppe kam es zum Vorschein, dass die Annahme ist, dass man abstimmt in der Gruppe, wenn etwas entschieden werden muss dann schlussendlich. Also es ging um die Bezahlung der Equipe, die Gruppe musste sich organisieren es ging um ob ein neues Gruppenmitglied hinzukommen kann. Und da war die Frage dann, müssen wir jetzt abstimmen? Und da war die Deutung dann der Equipe sehr hilfreich, dass das eine Art ist, Entscheidungen zu treffen, aber dass es vielleicht auch andere gibt und dass man dann diese Ideologie oder das ist auch eine Stereotypie, dass das so geschehen muss in Gruppen. Die Bezahlung gleichmäßig aufgeteilt werden muss unter den Mitgliedern.
Ja.
Und wenn da Fragen gestellt werden oder das einfach einen Hinweis gibt, das ist eine Annahme, dass das so sein muss, dann kann man plötzlich öffnen sich viele Türen und man kann sich überlegen, ah ja, genau, das ist eine Annahme, aber vielleicht gibt es in Gruppen auch andere Arten, wie man etwas diskutieren kann, wie man einen Konsens finden kann, wenn man denn einen Konsens überhaupt finden muss, und so weiter.
Also so quasi, warum ist es klar, dass alle gleich viel zahlen müssen? Man könnte ja auch einkommensabhängige Bezahlung machen. Also ja, wirklich, es ist sehr interessant, was auf allen Ebenen auch als Thema aufkommen kann. Welche typischen Stereotypien erlebt ihr denn in Gruppen am häufigsten? Also wenn man jetzt wirklich von Stereotypien spricht, Dinge, die sich immer wiederholen bei der gleichen Person.
Das Verorten des Wissens ist so eine typische Stereotypie, dass man Annahmen trifft darüber, wer weiß etwas, wer darf eine Meinung haben, wer hat was zu sagen. Also als ich hierher gekommen bin, habe ich mich gefragt, ich bin keine Psychiaterin, darf ich in diesem Podcast etwas sagen, habe ich etwas zu sagen? Weil es Hierarchien gibt, implizite. Psychiater haben ein anderes Wissen oder mehr Wissen oder haben bessere Qualifikationen und so weiter. Ich möchte das nicht behaupten, dass das so ist. Ich sage einfach, mit diesen Fragen beschäftigen wir uns dauernd und in jeder Gruppe tauchen diese Fragen auf. Habe ich etwas zu sagen? Oder wahrscheinlich weiß meine Kollegin das alles viel besser als ich.
Und ich habe gedacht, jetzt kommen sie, die zwei, die können sich so gut ausdrücken und wissen so viel, auch sind auch psychoanalytische Psychotherapeutinnen. Und kann ich wohl die richtigen Fragen stellen und das Ganze richtig zusammenfügen? Bin ich gut genug?
Genau, das sind die Fragen, die wir uns immer wieder stellen in jeder Gruppe.
Und wir müssen unser Angstniveau jetzt gut regulieren und können hier gemeinsam operativ sein.
Operativ ist das Ziel, dass wir alle diese Dinge besprechen. Welche Herausforderungen jetzt für die Ausbildung von Fachkräften, seien es psychologische Psychotherapeuten oder psychiatrische, also ärztliche Psychotherapeuten, seht ihr jetzt, wenn man sagt, das wäre ein wichtiger Bestandteil? Kathi, du hast gesagt, du bist ja auch im postgraduellen Studiengang der Universität Zürich für ärztliche Psychotherapie. Du bietest da einen Teil davon an, von diesem Wissen.
Wir bieten immer wieder mal dezentrale Kurse an für die AssistenzärztInnen, aber es gibt auch in diesem Studiengang, den du erwähnt hast, gibt es einen ganzen Block zum Thema Gruppen. Also 1,5 Tage beschäftigen wir uns dann mit Gruppen ziemlich am Anfang. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und ich denke aber auch, die Gruppen könnten noch einen viel größeren Stellenwert einnehmen, auch in der Ausbildung oder im Curriculum zum Facharzttitel Psychiatrie und Psychotherapie. Denn alle sind immer mit Gruppen konfrontiert und meistens müssen die Assistenzärztinnen Gruppen leiten, ohne dass sie dazu geschult wurden, dass sie ein Konzept haben. Man wird da einfach so reingeworfen. Und da finde ich es schon sehr hilfreich, wenn man auch Angebote eben macht, um für die Assistenzärztinnen auch, um hier sich besser auszukennen.
Wie siehst du das für die Psychologinnen, die psychotherapeutische Ausrichtungen wählen?
Ich würde auch sagen, also ich würde sagen, bei uns kommt der Gruppenansatz eher ein bisschen zu kurz. Und ich denke, man könnte ihn eigentlich sehr einfach einführen, weil wir haben ja Gruppensupervisionen und wir lernen in Gruppen und so weiter. Also da könnte man eigentlich ohne zusätzlichen Aufwand auch die Gruppendynamiken und diese Prozesse hineinnehmen als weiteres Element. Das wäre sehr wünschenswert aus meiner Sicht.
Wir sind auch in einem Fachkräftemangel. Also es ist ja auch, wie vielleicht bei Bichon Rivière damals, könnte auch die gleiche Situation auf uns zukommen, wo wir sagen müssen, wir müssen mehr Gruppentherapien machen, damit wir mehr Patienten behandeln können. Dann halt wirklich im klinischen Setting. Genau. Also es kann auch wichtig sein, dass wir mehr wieder den Fokus auf verschiedene Formen der Gruppentherapie richten, oder?
Also genau, auch mit diesem Ansatz, dass die PatientInnen auch sehr, sehr viel voneinander lernen können. Also in diesem Sinn würde ich das sehr unterstützen auch.
Und es kommen auch in der Gruppe unterschiedliche Emotionen auf. Also auch wenn ich in der so einen Kinderpatienten habe, wenn ich die Geschwister mit einbeziehe und beide Eltern, auch wenn sie getrennt sind zum Beispiel, dann kommen ganz andere Aspekte zum Vorschein, wenn alle da sind, als wenn sie nicht da sind. Und das ist einfach sehr bereichernd. Und auch in der Arbeit mit getrennten Gruppen, mit den getrennten Eltern, stellt sich eigentlich heraus, dass die geteilte Erfahrung, dass es anderen auch so geht, das wissen wir alle schon lange. Das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Man lernt mehr und schneller.
Gruppe ist einfach auch Motivation. Die Beziehungsebene ist auch eine Art von Motivation schlussendlich. Auch wenn Ängste darin verbunden sind, aber wir sind ja wirklich, Menschen sind Bezugswesen, oder? Das ist schon, ich denke schon, dass das für ganz viele ganz wichtig ist. Und für die, die Mühe haben, in Beziehung zu gehen, ist es auch wichtig, oder? Das zu lernen in der Gruppe. Gibt es noch etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollt, was ihr noch wichtig findet?
Du hast in der Vorbereitung danach gefragt, nach dem aktuellen Kontext, ja, auch dem gesellschaftlichen, der Relevanz einer Methode, die ja 100 Jahre alt ist, kann man sagen. Und wir haben dazu besprochen, dass es eigentlich ein guter Kontrapunkt zu den Entwicklungen heute bietet. Es gibt doch sehr viel Vereinzelung in der Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sehen wir einerseits die Überforderung, die Überlastung der Versorgung, andererseits eine sehr große Vereinzelung und Räume zu schaffen, wo man sich trifft und gemeinsam etwas erarbeitet, ist eigentlich von großer Aktualität. Mhm. Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Engagement, es geht nicht schnell, aber es ist doch es ist eine schöne Arbeit.
Ja, hast du noch was? Auch wenn wir uns überlegen, wie sich die Welt entwickelt, oder es gibt, die Veränderungen sind unglaublich schnell und viel und häufig überfordernd, und auch hier ist eigentlich dieses Denken der operativen Gruppe sehr hilfreich, weil wir haben auch Instrumente, wie wir uns an Veränderungen anpassen können. Und das Denken lernen ist ja auch immer wieder so ein Fokus in den operativen Gruppen. Wir können gemeinsam denken lernen, und es geht um eine aktive Anpassung an unterschiedliche Kontext und Veränderungen. Und auch in diesem Sinne ist es ein eigentlich sehr aktuelles Konzept.
Vielen Dank euch beiden. Das war noch spannender als beim ersten Mal, als wir über dieses Thema gesprochen haben. Vielleicht hat die Aufregung und das Angstniveau auch etwas geholfen. Ich werde die Shownotes dann noch ergänzen mit den Literaturangaben. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wart und wir sprechen konnten.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank für die Einladung, das spannende Gespräch.
Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater.